Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre mit einem alten Bekannten. Herzlich willkommen, Alexander Lasch.
Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich nochmal dabei sein darf.
Ich freue mich immer sehr. Es hat sich in der Zwischenzeit fast so etabliert, dass wir einmal im Semester, mindestens einmal im Jahr, plaudern über so Entwicklungen in der Hochschullehre. Du bist Prof an der TU Dresden. Stell dich doch nochmal kurz vor, was gerade deine Arbeitsschwerpunkte sind.
Ja, also ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden, seit einigen Jahren im Studiendekanat und im Prüfungsausschuss, und mehr oder weniger begleite ich mit einem interdisziplinären Team zusammen das Projekt Virtuos, also virtuelles Lehren und Lernen an der TU Dresden im Open-Source-Kontext. Und das ist tatsächlich das, was mich im Moment so ein bisschen umtreibt, da wir scheinbar nach den ersten Digitalisierungsschüben so ein wenig auf der Stelle treten und mit dem Aufkommen von generativen Text oder generativer KI, also Textgeneratoren wie ChatGPT oder jetzt Google Gemini, natürlich vor ganz andere Herausforderungen gestellt sind, die wir eigentlich vor 2 Jahren nicht gesehen haben.
Da werden wir mit Sicherheit auch gleich noch zu kommen. Wir haben tatsächlich uns gerade schon warm geredet, bevor wir das Mikro angeschaltet haben, auch zu ganz anderen Themen. Ja. Ich bin sehr gespannt, worüber wir reden werden. Ganz kurz nochmal, weil das ändert sich ja vielleicht auch manchmal von Semester zu Semester, und ein paar Sachen hast du gerade schon angesprochen, nämlich die Veränderungen auch durch KI oder AI in der Hochschullehre. Aber was macht denn für dich gute Hochschullehre im Mai 2024 aus?
Im Mai 2024, na dann. Also ich denke es mal vom Ende her, also von der Frage der Prüfungsleistungen. Hier denke ich, sind wir vor ganz andere Herausforderungen gestellt als noch vor 1 oder 2 Jahren. Und wir merken, dass uns Standardisierung auf die Füße fällt. Also wir haben uns sehr, sehr lange eingeübt in große Hörsäle, kohortenweises Durchschleusen von Studierenden, um mehr oder weniger auch die Auslastung an unseren Hochschulen zu erreichen. Das heißt, unsere Prüfungsleistungen wurden immer standardisierter, immer besser abfragbar, immer technisch einfacher zu kontrollieren und sind dann mehr oder weniger in eine Situation gekommen, in der das auf einmal ein automatischer Generator sehr viel besser löst, als Menschen das können.
Ja, ist ja Kaffee.
Und dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Prüfungsformate umstellen können. Möglicherweise produzieren wir nicht mehr ganzheitliche, holistische Ansätze wie schreib doch mal ein kleines Buch, also eine kleine Hausarbeit, oder wir machen eine Multiple-Choice-Klausur am Ende des Semesters, in der es unterschiedliche randomisierte Fragen gibt, die dann entsprechend zu beantworten sind. Denn wir stellen fest, das kann mittlerweile jede mittelmäßige KI entsprechend so gut, dass wenn sie mit ein bisschen Vorsicht bearbeitet wird und behandelt wird, dass es zumindest zum Bestehen des Studiums reicht. Jetzt gibt es die Leute, die sagen, ach, das ist mir total gleich. Wer mit 4 bestehen will, besteht halt mit 4. Und es gibt andere, die sich sehr gern Verbote wünschen. Mhm. Und was gute Hochschullehre für mich vor dem Hintergrund ausmacht, ist, dass wir noch viel stärker und viel, viel stärker darauf achten müssen, welche Inhalte wir eigentlich vermitteln, und dass wir die Prüfungsformate sehr viel stärker auf die Inhalte, auf die konkreten Inhalte anpassen und möglicherweise auch kleinteiligere Prüfungsleistungen uns denken, die dann vielleicht auch das Mündliche stärker in den Vordergrund schieben, obgleich ich weiß, dass das kapazitär ein Thema ist. Oder aber, dass man tatsächlich ganz neue Formen der Auseinandersetzung und Fragestellungen zum Beispiel für Hausarbeiten ausgibt. Bei uns in den Fächern nicht behandle monolithisch ein Thema, sondern verhalte dich bitte zu Forschungsbeitrag XY und entwirf bitte auf dieser Basis ein Exposé für eine eigene Fragestellung, sodass man tatsächlich auch diese Arbeiten wieder lesen muss, ja, also um sie nachvollziehen zu können.
Jetzt geht natürlich bei dem, was du gerade alles gesagt hast, mein Herz auf. Dir ging das Herz auf, weil mittendrin der Kaffee reingekommen ist. Also guten Appetit.
Also wenn es ein bisschen geklappert hat an der Seite.
Alles gut, das war das gehört ja
die
dazu.
Nicht passende Tasse für den Unterteller.
Ja, nee, alles super, das genau. Gehört ja dazu. Und ein guter Kaffee oder Tee oder Wasser oder was auch immer braucht man ja, um durch so ein Podcast-Gequassel auch durchzukommen. Mir geht natürlich das Herz auf als Kompetenzentwicklerin, als jemand, der sich mit Hochschullehre ganz viel beschäftigt, weil eigentlich positiv gewendet, hast du gerade ganz viele Sachen erwähnt, die in der Hochschuldidaktik von Menschen wie mir, die auch zum Thema, wie entwickelt man gute Hochschullehre, schon lange arbeiten, eigentlich state of the art sind. Wir kriegen es nur teilweise schwer reingetragen. Also sowas wie eine Kompetenzorientierung ist ja das, wenn ich da anfange, das, was du zum Schluss gesagt hast. Also wenn ich dann über sowas arbeite, dann habe ich die Leute ja auch mal auf einer Taxonomiestufe, die nicht ist, reproduziere Wissen. Sondern zeig mal deine Kompetenzen. Was machst du jetzt mit diesem Forschungsbeitrag, mit dem, was du bei mir im Seminar oder in der Vorlesung gelernt hast? Und wie wendest du das auf Kontexte an? Wie nimmst du dazu kritisch Stellung etc.? Und das kann dann auch ChatGPT oder welche KI auch immer nicht. So, das ist ein Punkt, der mir sofort kam.
Das warten wir mal ab. Also vielleicht im Mai 24 nicht, aber vielleicht im Mai 25. Das heißt, prinzipiell ja, Claudia, und möglicherweise müssen wir in Zukunft viel, viel stärker noch in Richtung projektorientiertes Arbeiten denken, was tatsächlich auch mit Einzelleistungen und Einzelbeiträgen, die in der Gruppe zum Beispiel entstehen, also jemand kümmert sich zum Beispiel um die Anlage einer sauberen Bibliografie für eine Gruppe und dass man sagt, okay, das ist eben dein Beitrag gewesen zu diesem Projekt und das, glaube ich, kommt sehr viel darauf an, wie genau und präzise wir Prüfungsleistungen ausdefinieren. Also das heißt, welche Möglichkeiten wir explizieren, was man mit Prüfungsleistungen machen kann. Also wir haben die Portfoliolösungen zum Beispiel, ne? Und dass man das erklärt, das und das könnt ihr machen, stellt Bausteine A, B und C zusammen und das wäre dann adäquat eine Portfolioleistung. Und diese Bausteine A, B und C, die müssen, also da müssen wir Ideen für liefern. Ja, das ist und eher als Angebot und als Empfehlung, nicht als verbindlichen Kanon. Ja. Und da sind wir gefordert jetzt. Also da wäre es super, wenn wir auch aus der Hochschuldidaktik gute Impulse bekommen dafür. Und bekommen wir ja.
Ich hätte auch noch einen weiteren Impuls, um damit weiterzugehen, weil ich gebe dir schon recht. Also wenn es jetzt nur die schriftliche Arbeit ist, ist wahrscheinlich die KI demnächst so, dass sie davon auch einiges gut kann. Aber wie wäre es denn, zwei weitere Stichworte, die mir eingefallen sind, ist natürlich das Thema Students as Partners, studentische Partizipation. Ja. Also können wir nicht mal von der Logik wegkommen, die ich jetzt mal überspitzt entnehme, Prüfungsleistungen werden nur von Professor X oder Professorin Y oder wissenschaftlichen Mitarbeiter X oder Y geprüft, kann man nicht auch im Prüfungskontext Studierende zu Partnern machen in diesen Kontexten? Also können sich dann, ist das eine Option? Mal weit gedacht. Das andere ist das Thema Praxispartner. Also kann man nicht auch, was natürlich bei manchen wissenschaftlichen Disziplinen auch schwieriger ist als bei anderen, schauen, du hast das Thema Portfolio angesprochen oder Projekte. Wer gibt da noch was ab und was ist überhaupt dann die Prüfungsleistung? Ne? Ist es das Dokument ist das eine, aber das Dokument und lass es von irgendeiner KI mit beackert sein, so wiederum zu erklären, so weiterzugeben, dass es Leute auch verstehen, damit arbeiten, dass ich zeigen kann, was ich da gelernt habe als Student. Sind das nicht auch Wege, über die man nachdenken müsste, wenn man über Prüfungsleistungen in Zeiten von KI redet?
Ja, ich fange mal mit dem, mit dem zweiten Punkt an. Ne? Tatsächlich ist es ja die Möglichkeit zu sagen, also im Moment sind die Portfolioleistungen zumindest bei uns an der TU Dresden so organisiert, dass es immer einen schriftlichen Anteil geben muss. Wie man den mündlichen Teil einschätzt, ich sag mal, da ist die Diskussion noch nicht ganz abgeschlossen. Also, weil wir auch nicht über Einzelprüfungsleistungen reden und auch nicht über Teilprüfungsleistungen, sondern ich würde eher präferieren zu sagen, wir sprechen über Arbeitspakete, die schlussendlich zu einer Portfolioleistung führen. Bevor wir uns jetzt prüfungsrechtlich aber verlieren. Ja. Vielleicht zu dem Punkt zurück, dass ich natürlich so eine Präsentationsleistung, das heißt so eine Vermittlungsleistung, die je nach Publikum im Transfer anders aussehen kann, ein Teil so eines Arbeitspaketes ist, ja, zudem aber auch eine kleine schriftliche Leistung, wie zum Beispiel eine Reflexion gehört, damit bin ich total fein. Und dann schreibe ich die Note eben auf diesen kleinen schriftlichen Teil und sage, das war dieses Arbeitspaket, das zu der schriftlich abgefertigten Portfolioleistung gehört. Also das heißt, da ist es aber so, dass wir da in einem Abstimmungsprozess uns bewegen und glaube ich, gut wäre, wenn wir eben solche Möglichkeiten ganz klar beschreiben, sagen, das ist eine Teil dieser schriftlichen Prüfungsleistung, ist ja eben auch eine Transferleistung, indem ich erklärt habe, was ich eigentlich mache. So kann ich, glaube ich, viel erreichen. Das zweite, Students as Partners, das weißt du selber, dass das schwierig ist. ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Studierende mit einbezieht in der Bewertung anderer studentischen Leistungen. Ja, also dass man sie um eine Einschätzung bittet und diese Einschätzung gleichsam möglicherweise auch in einem Arbeitspaket in einer Portfolioleistung platziert. Das ist durchaus denkbar. Schlussendlich tragen sie nicht die Note ein.
Nein, natürlich nicht.
Ja, aber das heißt, man kann diesen Reflexionsprozess natürlich auch zu einem Gegenstand in der Prüfungsleistung machen. Und dann ist es natürlich, und wiederum selbst bewerten, wie gut ist diese Bewertung ausgefallen. Und man kann es ja auch transparent machen. Nach studentischem Votum hättet ihr eine 3,7, ich würde euch eine 2,3 geben. Also schaut mal, wo ihr euch da einsortiert. Also das ist, glaube ich, schon sinnvoll, weil es natürlich auch zum gemeinsamen Sprechen, zum gemeinsamen Nachdenken, zum Reflektieren einlädt. Also das wäre ein Format, das ich unterstützen würde.
Okay, ich muss natürlich im Hinterkopf drüber nachdenken. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass wir beide zu einer ähnlichen Zeit studiert haben selber, also in der Studierendenrolle selber waren, und zwar beide noch vor Bologna.
Ja.
So, jetzt will ich nicht hier die Bologna-Klatsche rausholen, aber ich frage mich ja manchmal schon, haben wir, und zwar, weil ich im Moment auch ein sehr schönes Buch lese, das heißt The Rediscovery of Teaching. Also wir haben ja mit diesem Shift from Teaching to Learning, den ich auch überhaupt nicht in Frage stellen möchte, gucken wir uns sehr stark das Lernen an und immer weniger stark das Teaching, was ja aber, oder das Lehren, was ja erstmal da sein muss, auch damit Lernen stattfinden kann, jedenfalls so, wie wir die Prozesse in Hochschule und Universität aufgesetzt haben. Also es ist ja ganz spannend, sich das nochmal wieder anzugucken. Und dann bin ich genau bei diesen Punkten, die ich auch sagen würde, da haben wir vielleicht auch manchmal in der Umsetzung von Bologna, gar nicht in Bologna insgesamt, aber in der Umsetzung, so das ein oder andere Missverständnis eingebaut, wenn wir sowas wie Selbstreflexion und auch Reflexion durch andere Lernpartner nicht auch zum Teil des gesamten Prozesses machen, sondern eben das, was du als Eingangsstatement beschrieben hast, die standardisierte Prüfung, mit denen ich Masse prüfen kann, zack, das, dann haben wir doch, und das kriegt ja aber trotzdem durch diese Prüfung, kriegt ja dieses Prüfungsteil so ein Gewicht. Und ich würde gerne, dass, ich glaube, wir könnten auch einen Teil des Problems lösen oder das, was wir gerade beschrieben haben, versuche ich nur noch mal anders zu umschreiben, indem wir Lehren, Lernen und Prüfen wieder besser in Balance bringen. Ich glaube, da ist gerade teilweise auch ein Missverhältnis zwischen diesen drei Teilen. Teilst du das?
Also, lass mich mal bei Bologna.
Okay, leg los.
Also Bologna sollte ja vor allen Dingen leisten, dass Studierendenleistungen international besser vergleichbar sind. Ja, also dass ein besserer Austausch erfolgt. Wir wissen aus allen Mobilitätsstudien, dass das nicht funktioniert. Ja. Also das Ziel, mit dem Bologna eingerichtet worden ist, hat nicht zum Erfolg geführt. Die Leute sind nicht mobiler. Das kann man ja erstmal festhalten. Woran das vielleicht in Deutschland liegt, dass die Studierenden aus Deutschland so wenig weggehen, ist wahrscheinlich, leben sie hier gern, das kann gut sein. Das Zweite ist aber, dass wir das Zweite, was wir in Deutschland besonders gut können, ist, dass wir durch Überreglementierung auffallen, auch im europäischen Schnitt. Ja, also wir haben, also nicht Bologna ist das Problem, sondern wir haben Bologna kaputt gemacht. Und ja, also das ist dazu zu sagen. Jetzt könnte man natürlich überlegen, wie man das heilt. Denn so wie wir studiert haben, ne, also das war uns, glaube ich, auch nicht bewusst, weil es gar keine Alternativen gab. Also 10 Semester Studium mit irgendwelchen Papierscheinen und dann hopp oder top im Examen. Das ist jetzt nicht für jeden
was. War jetzt auch nicht immer gut, wollte ich gerade sagen.
Aber ja, also das ist schon auch exkludierend. Ne? Also das glaube ich, dass es bestimmte Menschen anspricht, die sich dann im Hochschulstudium wiederfinden und andere eben überhaupt nicht. Und da müsste man grundsätzlich drüber nachdenken, wer soll denn der Studierende oder die Studierende von morgen sein? Also wen wünschen wir uns denn als Studierende an Hochschulen? Ja. Und ja, also ich denke, dass diese Idee tatsächlich zu sagen, du hast mit Erfolg an diesem Kurs teilgenommen, wäre aus meiner Sicht ausreichend.
Ja.
Ich weiß nicht, wozu die Noten brauchen. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ja, also das entwertet nämlich auch die Abschlussarbeiten. Also ja, also das heißt, es zieht ganz viele Probleme nach sich. Und ich meine, wir müssen jetzt nicht über die Details der Studiengänge reden. Das Rad lässt sich ja auch nicht zurückdrehen, so einfach und beliebig. Das will ja auch niemand. Das hat ja schon alle seine Vorteile, dass es dokumentiert ist und dass man sich an Termine hält und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen in die Richtung zu denken, zu sagen, lass uns doch mal öffnen, lass uns doch mal ein bisschen experimentieren, lass es uns doch wenigstens probieren, dass man Anrechnungen vereinfacht und dass man auch in Studiengängen Module integriert, in denen man interdisziplinär arbeiten kann oder die nicht von vornherein vom Inhalt festgelegt sind, sondern wo ich möglicherweise so ein Metaziel formuliere, wie Studierende lernen in diesem Modul Problemlösungsstrategien, ja, zu einem aktuellen Thema, und dass ich dann eben dort unterschiedliche Problemlösungsstrategien integrieren kann oder auch unterschiedliche Themen. Ja, also das heißt, dass man auch Zielstellungen abstrakt formulieren darf und nicht konkret. Das ist eigentlich unser Problem. Ja, also dieser Wunsch, immer so konkret wie möglich zu sein. Und das geht nun mal in einer komplexen Gesellschaft nicht. Ja, also meiner Meinung nach.
Grüße gehen raus an meine Kollegen in Frankreich, die das Überregulieren von Studienprogrammen in Punkten, als ich jedenfalls in meinem Rahmen meiner Promotion mal deutsche und französische Curricula mir angeguckt habe, noch besser hinkriegen als die Deutschen. Aber das werden wir mal in einer anderen Folge diskutieren. Ich musste gerade auch dran denken, du wirst drin sitzen und viele vielleicht, die uns zuhören, sitzen in irgendwelchen Europa-Universitätsrunden drin, wo du auch diese unterschiedlichen Herangehensweisen an Studium. Also auch das wieder, ja, das als Lernprozess für uns zu verstehen, wie unterschiedlich man Studium verstehen kann, das wäre halt der große Gewinn, anstatt immer, wir müssen jetzt gemeinsam eine Prüfungsleistung entwickeln. Nee, wir lernen erstmal, die prüfen ganz anders und die prüfen genauso richtig oder falsch wie wir. Das bringt mich aber noch zu einer anderen Frage. Wie motivieren wir denn Studierende dazu, dass sie diesen Weg mitgehen? Weil ich finde, die große Herausforderung, ich weiß nicht, wie das in deinen Veranstaltungen ist, wir haben keine Präsenzpflicht in Sachsen. Finde ich auch super. Fein, ja. Aber ich finde, das ist eine Herausforderung, weil meine Wahrnehmung, ich habe letztes Wintersemester auch mal wieder gelehrt, ansonsten kümmere ich mich ja eben viel um Lehrende und weniger um Studis, aber ich habe in einem Master lernen dürfen. Das Thema Anwesenheit, was ist mein Mehrwert und warum gehe ich in Veranstaltungen? Da müssen wir, glaube ich, mit Studis auch noch mal ran, oder?
Ja, das ist, also ich will nicht sagen, dass das ein ewiges Kreuz ist. Ja. Aber natürlich ist es so, dass, ich sag mal so, Lehrende sind aufgefordert, unterschiedliche Themenstellungen zu bespielen. Mhm. Diese unterschiedlichen Themenstellungen bespielen sie unterschiedlich gern.
Ja.
Ja, also jeder hat so ein Herzblutthema, wo er sagt, vielleicht, das interessiert mich ganz besonders. Am liebsten würde ich das jedes Semester an. Mhm. Jetzt ist es so, natürlich, wenn man das macht und mit offenen Studienordnungen umgeht, das Studierende, wenn es ganz dumm läuft, ein ganzes Studium lang auf einem Thema bleiben. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Also das heißt, dass wir müssten möglicherweise Lehrenden den Freiraum geben, so ein Thema, das sie besonders beschäftigt und das sie besonders interessiert, auf eine andere Art und Weise mit Studierenden gemeinsam zu entwickeln. Also das auch über das Semester hinaus in länger laufenden Projekten laufen zu lassen. Es sollte dann natürlich auch ein Commitment von Universitätsleitungen dazu geben, dass sowas eben mit dazugehört, dass sowas gestattet ist, dass man sich so etwas wünschen darf, dass man sagt, okay, wir arbeiten länger in Projektphasen zusammen. Wenn man das leistet und das Projekt interessant ist und das vielleicht auch mit Studierenden vielleicht nach dem Prinzip Student as Partners weiterentwickelt, dann ist die Motivation möglicherweise auch für Studierende da, trotz ausgesetzter Anwesenheitspflicht präsent zu sein.
Ja.
Ja, und tatsächlich, das ist für uns echt ein Thema, weil man braucht leider manchmal ein bisschen, um ein Thema interessant zurechtzulegen. Ja. Und wir leben in einer, also, und die, ich glaube auch die Bereitschaft von Seiten und die Möglichkeiten von einigen Studierenden, sich auf so einen Prozess einzulassen, sind nicht immer ideal. Mhm. Und ich würde mir manchmal die Universität der 90er zurückwünschen, wo das anders war. Also gefühlt zumindest für mich. Aber das ist natürlich wieder Urban Legend und Zurückverlegung mit Wünsch dir was, was wahrscheinlich in den 90ern auch nicht anders war. Und ob mein Kurs jetzt voll sitzt mit Leuten, die nicht mitarbeiten wollen oder voll sitzt mit Leuten, die arbeiten wollen, das liegt manchmal auch am Zufall. Das heißt, das ist so,
Trotzdem frage ich mich, ja, wie wir gemeinsam daran arbeiten könnten, dass da nicht so viel beim Zufall liegt, sondern dass Studierende, und deswegen, ich habe im Hinterkopf gerade an mehreren Sachen gearbeitet. Einerseits, was mache ich eigentlich, wie mache ich eigentlich den Titel für diese Folge? Weil ich habe das Gefühl, das ist gerade so Arbeitstitel, Hochschulentwicklung in den nächsten 5 oder Hochschullehrentwicklung in den nächsten 5 bis 10 Jahren, weil das sind ja
nicht mit Jahresplänen.
Aber es sind ja große Pakete, die wir da anfassen. Also vielleicht schreiben wir lieber keine Jahre dazu, weil das sind ja schon Sachen, die wir gerade ansprechen. Das geht ja an Fundamente von manchen Sachen.
Ja, also vielleicht. Aber vielleicht bricht man es nochmal runter. Also was man glaube ich machen könnte, ist, dass man an den Fakultäten die Fakultätsmitglieder einlädt, darüber nachzudenken, gibt es denn Lehrinhalte, die euch so motivieren, wo ihr sagt, aus dem Themenkreis kann ich mir vorstellen, jetzt die nächsten vier Semester thematische Seminare zu bespielen und oder meinetwegen auch mal eine Sommerschool oder eine Winterschool anzubieten oder einen Workshop. So dass man sagen kann, darauf können sich Studierende planhaft einlassen. Das wäre schon mal so ein Punkt. Ja, im Moment ist es so, Lehrveranstaltung wird veröffentlicht, Einschreibung ist eine Woche später, dann haben wir, bekomme ich den Platz oder ich bekomme den nicht, dann passt er zu meinem Stundenplan oder passt nicht dazu. Und dann bin ich eben dabei oder eben nicht dabei. Und das, wenn man das so ein bisschen strukturierter vorbereiten würde und sagen würde, da habt ihr jetzt 4 Semester, die wir uns thematisch damit beschäftigen, so wie ein Foreshadowing für die Lehre. Mhm. Ich glaube, das könnte ein ganz gutes Tool sein. Die Frage ist dann wiederum, wer es macht. Ja, also die 3 Namen, die es machen, kann ich dir jetzt schon aufzählen. Und das ist so, da kann man mit gutem Beispiel in der Fahne vorangehen, mal gucken, was es bringt.
Naja, und das braucht es ja aber für Veränderungen und Entwicklung, braucht es halt immer das, dass irgendjemand vorangeht und dann noch einen First Follower findet, und dann geht es vielleicht in die richtige Richtung. Ich habe mir noch aufgeschrieben, du hast auch noch mal gesagt, dass du den Eindruck hast, wir treten mit dem Ganzen, was so Digitalisierung, Digitalität durch die Pandemie und in dieser Zeit 20 bis 24 oder 19 bis 23 oder wie auch immer passiert ist, ein bisschen auf der Stelle. Was machst du denn persönlich, um nicht auf der Stelle zu treten in deiner Lehre?
Naja, also die Mittel, die ich ohnehin eingesetzt habe, die haben wir verstetigt. Mhm. Also das heißt, es gibt immer einen Livestream und es wird immer aufgezeichnet. Wir haben immer Chatgruppen im Hintergrund laufen. Also vielleicht das, was ich nicht mehr mache, ist der Versuch, Videokonferenzen zu etablieren. Mhm. Das habe ich mir komplett abgewöhnt, weil dafür die technischen Voraussetzungen auf der Gegenseite meist zu schlecht sind. Und wenn ich das versuche, das zu klären, funktioniert es nicht. Was ich anders mache, ist tatsächlich, dass ich projektweise denke, also über die einzelnen Semester hinaus und auch diese Projekthintergründe tatsächlich darstelle. Mhm. Und wenn man über in Projekten denkt und über Kollaboration, ist man sehr schnell bei digitalen Tools, Weitergabe von Daten, Forschungsdatenmanagement, wie gehe ich mit Metadaten um und so weiter und so fort. Weil jede Gruppe dann für sich natürlich lernt, ach, hätten wir da am Anfang mal eine laufende ID vergeben, dann hätten wir das doch dann wiedergefunden. Ja, klar, hätte man. Hätten wir. Vielleicht fangen wir damit an, Gedanken uns dazu zu machen, wie wir unsere Daten sauber strukturieren. Und dafür brauche ich technische Hilfsmittel, und sehr viel mehr Input als das, was sonst üblich ist. Und ich versuche eigentlich so in Projekten ein Projekt anzugehen, die genau das forcieren. Ja, also Forschungsdatenmanagement ist eigentlich das.
Das ist jetzt eigentlich eine wunderschöne Antwort gewesen, die es auch nochmal sehr konkret gemacht hat, wie die Realität in deiner Lehre gerade aussieht. Ich glaube, das freut Menschen auch immer hier in dem Podcast zu hören. Und andererseits leitet es uns über zu unserer Abschlussfrage, weil wir jetzt schon unsere halbe Stunde mehr oder weniger aufgebraucht haben.
Ey, das ist so furchtbar.
Das geht immer schnell, ne? Aber wir wissen, die halbe Stunde hört sich auch noch jemand an. Vielleicht ist das auch noch was wir lernen müssen, auch für die Hochschullehre. Sind die 90 Minuten eigentlich noch zeitgemäß? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir sind in einem internationalen Superwahljahr 2024. Wir in Sachsen sieht man es auch gerade. Es sind die Plakate hängen für die Europa- und die Kommunalwahlen. Vielleicht an dieser Stelle auch. Wir haben Es ist Anfang Mai, es gab am Wochenende, wir nehmen auf an einem Montag, am Wochenende Übergriffe auf SPD- und Grünen-Politiker in Dresden, die Plakate aufgehängt haben. Das hat eine Dimension, die mich sehr erschreckt, und trotzdem versuche ich es jetzt runterzubrechen, indem ich dich frage, was wünschst du dir denn in Sachen Wissenschaftspolitik, wenn du dir was wünschen kannst?
Was ich mir wünsche, ist zu jeder Zeit ein klares Bekenntnis zu demokratischen Entscheidungsstrukturen und demokratischen Willensbildungsprozessen. Mhm. Die einen sehr viel stärkeren Zug als das bisher hatte, also wissenschaftspolitisch in Sachsen, ja, zur Internationalisierung.
Okay.
Das ist ein Zug, den man eigentlich so gut wie überhaupt nicht sieht, was mich sehr wundert und sehr verwundert. Und das Zweite, was ich mir, Bekenntnis zu Demokratie, Offenlegung von Entscheidungsprozessen, Entwicklungsstrukturen, mehr Internationalisierung, ja, und dann vor allen Dingen das Thema Ostsachsen.
Ja.
Wir müssen Lehrerinnen nach Ostsachsen bringen. Es ist egal, wie wir es machen. Ja. Wenn wir uns wundern, wie bestimmte Wahlergebnisse in Bautzen und Umgebung ausfallen, liegt das auch daran, dass wir niemanden da haben, der Demokratie vermittelt. Mhm. Also wir haben konkret keine Deutsch- und Geschichtslehrerinnen in allen Schulstufen.
Okay.
Und die Lehrerförderungsinstrumente, also die Verbeamtung, ja, hat vielleicht nicht ganz so gut gezogen, wie man sich das gewünscht hat. Und vielleicht bekommen wir duale Lehramtsstudiengänge.
Ja.
So wie andere Bundesländer.
Das wäre doch mal ganz schön.
Das wäre so ein Thema. Und das könnte man dann auch wissenschaftspolitisch vielleicht auch auf Fachstudiengänge ausweiten und so weiter und so fort. Das sind so Möglichkeiten. Klammer zu, Dynamisierung. Mhm. Dynamisierung. Das und Flexibilisierung. Das ist gegen die Standardisierung der KI. Das wäre das, was ich mir wünschen würde.
Liebe Wissenschaftspolitik, falls ihr es hört, das waren sehr konkrete Wünsche von Alexander Lasch. Lieber Alexander, vielen herzlichen Dank, dass du dir mal wieder eine halbe Stunde Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Claudia, sehr gerne.
Ich bin sehr gespannt, ob der Reaktionen, die wir vielleicht bekommen. Wir freuen uns immer, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer auch reagieren. Ich habe mir auch im Hinterkopf notiert, dass ich mal eine Folge mit Studis machen sollte zu diesen Themen, die wir gerade angesprochen haben. Ich fände die Perspektive nochmal sehr wichtig. Wir haben heute viel über sie geredet. Ich finde es wichtig, wir reden demnächst in einem Podcast auch mal mit ihnen. Ich werde mal unsere beiden Kuratoriumsmitglieder, unsere studentischen, anfragen, ob die nicht mal Zeit für eine Folge haben. Da ist dann auch ein Lehrämter dabei. Das könnte dann für den Abschluss auch noch ganz spannend werden. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Tipps haben oder Wünsche oder selber mal in diesen Podcast kommen wollen, weil Sie sagen, ich habe da ein Thema oder ich habe Antworten auf Fragen, die wir heute aufgeworfen haben, herzlich gerne her damit. Wir freuen uns darüber. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Gespräch, Alexander.
Gern. Bis dahin. Ciao. Tschüss.